Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Mit diesem Bibelwort gehen wir in die letzte Woche des Kirchenjahres. Hör mal, begann ich, und Gott hörte, den Wind in den Eichenbäumen, die fehlenden Worte, die Stille des Entsetzens, den wütenden Herzschlag. Das trotzdem, vor allem das trotzdem. Da wusste ich, ich hatte genug gesagt. Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres gedenken wir der Toten der Kriege und Gewalttaten überall auf der Welt. Wir bitten um Frieden. Wir bitten um Schutz für alle, die dem Frieden nachgehen. Wir bitten um Kraft zum Leben und zum Hoffen für alle, die mit Bedrohungen und Gewalt fertig werden müssen. Wir bitten um Trost für alle, die einen Tod zu beklagen haben. Hör mal, begann ich. Und Gott hörte, den Wind in den Eichenbäumen, die fehlenden Worte, die Stille des Entsetzens, den wütenden Herzschlag. Das trotzdem, vor allem das trotzdem. Da wusste ich, ich hatte genug gesagt. Wir singen das Morgenlob. 442. Steht auf, ihr lieben Kinderlein. Wir beten Worte aus Psalm 85, dem Wochenpsalm, im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen.
Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet.
Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne.
Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe.
Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Ach Gott, wie viele Tränen sind geweint in den Kriegen der vergangenen Jahrzehnte, in den Kriegen unserer Tage. Wie viele Tränen sind geweint um die Ermordeten, um die als Feinde Gefallenen. Wie viele Tränen sind geweint um Menschen, die gestorben sind, um schmerzliche Verluste. Sieh unsere Tränen und sammle sie in deinem Erbarmen. Wir beten in der Stille miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wecke uns auf zur Hoffnung. Amen. Thank you.
Die heutige Schriftlesung steht im Evangelium nach Matthäus. Ich lese aus dem 25. Kapitel. Es ist die Rede vom Weltgericht, vom Gericht des Menschensohnes über die Völker. Und ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Den Text finden Sie auch auf Ihrem Liturgieblatt ausgedruckt. Verse 31 bis 40, Kapitel 25 nach Matthäus. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Wir singen aus der Vertonung des Psalms 85, 283 im Gesangbuch.
Thank you.
in die Krisen, Konflikte und Kriege unserer Welt hinein gerufen, höre ich die Frage, wie lässt sich Fremdheit überwinden? Was braucht es, dass aus Fremden Freundinnen und Freunde werden können? In der Sammlung der biblischen Bücher findet sich eine kleine Novelle, die dazu eine Spur legt. Sie führt bis in den Stammbaum Jesu hinein. Sie ist nach der jungen Moabiterin Ruth benannt, die im Rahmen eines Familiennachzuges, so würden wir heute sagen, in das Land Israel kommt und dort bleibt, eine Familie gründet und zur Ahnmutter des Jesuskindes wird. Ihr Sohn Obed wird der Großvater des großen König Davids sein. Und dieser wiederum ist der Ahnherr der messianischen Linie in der biblischen Überlieferung. Ihr Name hat einen so guten Klang, dass er sich als einer der nur drei Frauennamen im Stammbaum Jesu findet. Das Buch Ruth wird Jahr für Jahr im Gottesdienst in der Synagoge an einem der Hauptfeste gelesen, am Fest Shavuot, aus dem unser Pfingstfest hervorgegangen ist. Denn es illustriert in schönster und zärtlichster Weise das zentrale Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten, denn er ist wie du. In vier kurzen Kapiteln werden Eckpunkte dieses Gebotes erzählerisch entfaltet. Das Gebot, fremde Witwen und Waisen zu schützen. Das Gebot, sie in die eigene Familie aufzunehmen und ihr Auskommen zu sichern. Das Gebot, den Armen das Recht auf Teilhabe am Land zu gewähren. Das Buch Ruth endet mit der Verheißung, Gott schickt einen Messias, einen Erlöser, einen Löser aus allen Gefangenschaften, all denen, die sich mit ihm verbinden. Dass das Buch Ruth eine solch zentrale Bedeutung in der biblischen Tradition und jüdischen Auslegungsgeschichte hat, ist bemerkenswert. Denn Ruth kommt als Fremde zum Volk Israel. Ja, sie kommt sogar aus einem Feindesland, aus dem Land Moab. Sie geht das Wagnis ein und verlässt ihr Land und unter dem Schutz des Gottes Israel zu leben. Dort erfährt sie, wo Menschen auf Gott vertrauen und deshalb nach Gottes Geboten leben, da ist Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu Hause. Es gibt auch andere biblische Überlieferungsstränge, die das Gegenteil betonen und sagen, bleibt unter euch. Nach dem Exil in Babylon und bei der Rückkehr ins Land Israel warnen die Bücher Esra und Nehemia davor, dass in familiäre Verbindungen ein Vielgötterglaube eingetragen werden könnte, der den Glauben Israels gefährden könnte. Und deshalb seien sie abzulehnen. Gott könne das sonst als Verrat an dem Gebot, den einen Gott zu ehren, sehen. Sie äußern die Furcht davor, in der religiösen Welt ihrer Zeit unterzugehen und unkenntlich zu werden. Die Ruth-Erzählung und übrigens auch das Buch Jona stellen sich gegen diese abweisende Position mit einem weitherzigen und universalistischen Anspruch. Alle Geschöpfe sind Gottes Kinder. Fremdheit kann überwunden werden. Der eine Gott steht über allem. Jede und jeder kann anderen zum Segen werden und so Gott ehren. Im ersten Kapitel wird erzählt, im Land Moab hatte während einer Hungersnot im Lande Israel die Israelitin Naomi mit ihrem Mann und mit ihren beiden Söhnen Zuflucht gefunden. Dort hatten die beiden Söhne geheiratet und sich verwurzelt. Es ist erstaunlich, dass die Erzählung dieses positive und freundliche Bild vom fremden Land Moab entwirft. Denn eigentlich galt das Land Moab in der Geschichte Israels als Feind, als Widersacher gegen das Gottesvolk. Wenn hier erzählt wird, dass das Land Moab aber auch ein Land ist, das die israelitischen Wirtschaftsflüchtlinge beherbergt und zur neuen Heimat für sie werden kann, ist damit eine deutliche Gegenstimme in der biblischen Überlieferung zu hören. Als Mann und Söhne Naomis, beide kinderlos, starben, wollte sie zurück in ihre Heimat nach Bethlehem. Sie hatte sich im Land Moab als Fremde gefühlt und sie hatte keine Aussichten, dort leben zu können, ohne Familie, und das bedeutet ohne Absicherung. Ihre Schwiegertochter Ruth begleitet sie zurück in ihre Heimat, obwohl Ruth weiß, dass sie in Bethlehem eine Fremde sein wird. Naomi versucht, sie von diesem Tun abzuhalten und sie zurückzuschicken. Naomi, die selbst genau weiß, wie es sich anfühlt, als Fremde in einem Land zu leben, will Ruth das ersparen. Auch wenn das für sie bedeutet, als Witwe ohne Kinder allein und unversorgt zu sein. Doch Ruth sagt, und manche von Ihnen werden das kennen, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ihre andere Schwiegertochter Orpa kehrt um. Ruth geht mit. Ruth bedeutet übersetzt Freundin. Das Recht des Fremden ist eine wesentliche Rechtsaussage in den Geboten der Bibel. Der Fremdling, der im Lande wohnt, gehört zu den besonders schutzbedürftigen Personen. Er darf nicht unterdrückt werden und muss rechtlich gleich behandelt werden, denn er steht unter dem Schutz Gottes. Auch Ruth hört diesen Zuspruch, der ihr Sicherheit gibt. Du bist gekommen, dass du bei dem Herrn, dem Gott Israels, unter seinen Flügeln Zuflucht habest. Die Fremde soll sich geborgen wissen und zu Hause fühlen. Das Recht des Fremden ist Gottes Sache und ein Auftrag an alle, die diese Gebote ernst nehmen. Wir hören diese Botschaft für unsere Gesellschaft, hier und weltweit. In der Geschichte von Ruth spielt auch ein Recht eine Rolle, das Älteren vielleicht noch bekannt sein könnte, aus eigenem Erleben womöglich. Das Recht der Armen auf die Nachlese auf den Feldern. Wenn geerntet wird, dürfen diejenigen, die kein eigenes Einkommen haben, umsonst abernten, was stehen geblieben ist oder was noch nachreift. Das ist bis heute so. Das, was nach der Ernte auf den Feldern oder nach der Weinlese noch an den Stöcken hängt oder nachreift, gehört denen, die es holen. Dieses Recht der Nachlese für die Armen ist eine Auslegung des 7. Gebotes, du sollst nicht stehlen, und betont, die Nachlese ist kein Diebstahl. In den Nachkriegsjahren war dieses Recht überlebenswichtig. So hatte der Kölner Kardinal Frings in den Nachkriegsjahren die Erlaubnis zum Kohlenklau, man nannte das bald schon Fringsen, gegeben. Das Kölner Erzbistum schreibt dazu: Silvester 1946 hielt der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings in der St. Engelbert-Kirche in Köln-Riehl seine Jahresendpredigt. Seit Wochen war es eiskalt in Deutschland, ein Ende des strengen Winters nicht abzusehen. Hunderttausende Menschen lebten in den Ruinen ihrer Häuser. Die Lebensmittel waren knapp, Kohlen und andere Brennstoffe für die Öfen kaum zu bekommen. Die politische, moralische und allgemeine Lage miserabel. Frings predigte unter anderem über die 10 Gebote. Zum 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, sagte er zum Entsetzen der britischen Besatzungsmacht: Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf eine andere Weise durch seine Arbeit oder Bitten nicht erlangen kann. Einige Sätze später folgt die Mahnung, den eventuellen Schadensersatz nicht zu vergessen. Die Folgen sind bekannt. Menschen, die etwa Briketts von Eisenbahnzügen oder Lebensmittel stahlen, um nicht zu erfrieren oder zu verhungern, sahen sich nun moralisch bestärkt. Schnell kam für den Kohlenklau, ich habe es schon gesagt, das Wort Fringsen auf. Es ist bis heute gut bekannt. Die gravierenden Konsequenzen, der Streit mit den Behörden, seine durch das Wort Fringsen angedeutete Popularität im Volk, haben Kardinal Frings zeitlebens darüber nachdenken lassen, ob seine Wortwahl an Silvester 1946 wohl die richtige gewesen ist. Wenn es nach dem Boot Ruth geht, ja. Denn zurück zur Erzählung. Die beiden Frauen, Naomi und Ruth, verlassen sich auf das, was Recht und Gesetz ist im Lande Israels. Das Recht auf Schutz für Waisen, Witwen und Fremdlinge. Und auf das Recht der Armen, auf den Feldern, auf denen geerntet wird, Nachlese zu halten und so selbst für ihr Auskommen zu sorgen. Die Erzählung schildert weiter, wie sie mit Gottes Fügung und Naomis Klugheit den rechtschaffenen Boas dort treffen, der ihnen das Recht auf seinen Feldern gewährt. Dieser ist beeindruckt von der jungen Ausländerin, die alles verlassen hat, um mit ihrer Schwiegermutter zu gehen und für sie Verantwortung zu übernehmen. Deshalb erlaubt er ihr nicht nur das Ehrenlesen nach der Ernte, sondern er ermahnt seine Knechte darüber hinaus, absichtlich Ehren fallen zu lassen, damit sie reichlich findet. Zieht etwas für sie heraus aus den Garben und lasst es liegen, dass sie alles auflese und niemand schelte sie darum. Solche Freundlichkeit ist großzügig. Aber der Kern dieser Erlaubnis hat letztlich nichts mit Barmherzigkeit oder Gunsterweis Einzelner zu tun, sondern mit Gerechtigkeit. Um die geht es, auch bei uns heute und bei allen Fragen der Integration. Den Fremden steht ein Recht auf Auskommen und Auskömmlichkeit zu. Boas lebt nach den Geboten und deshalb achtet er das Recht derer, die des besonderen Schutzes bedürfen. Die ausführlichen Bestimmungen zu diesem Recht sind im dritten Buch Mose in der Gesetzessammlung zu finden. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und dem Fremdling sollst du es lassen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Um Gottes Willen ist auf das Recht aller und auf ein Auskommen aller zu achten. Die Geschichte von Ruth macht deutlich, Barmherzigkeit und gütig sein ist gut, aber das darf nicht verdecken, dass es zunächst einmal ganz schlicht um Recht und Gerechtigkeit geht. Und das gilt auch für unsere Gesellschaft heute. Wir sollen nicht nur Almosen geben, sondern Gerechtigkeit schaffen. Nur so lässt sich Fremdheit überwinden, ohne Abhängigkeiten und ohne Demütigungen. Jeder hat das Recht auf ein gutes Leben. Die kluge Naomi sorgt für ihre und für Ruths Zukunft. Es stellt sich heraus, dass der rechtschaffene Boas weitläufig mit der Familie Naomis verwandt ist. In geschickter Weise veranlassen Naomi und Ruth, dass er in das Vorrecht und in die Pflicht kommt, sich um die beiden zu kümmern. Er heiratet Ruth und die beiden bekommen einen Sohn, der die Ahnenreihe des König Davids und damit Jesu eröffnet. Im biblischen Buch Ruth werden die Rechtsinstitutionen, wie Witwen und durch eine weitere Heirat versorgt werden können und müssen, als eine verwandtschaftliche Solidaritätserklärung zugunsten von Frauen gedeutet. Die zunächst so misstrauischen und tuschelnden Frauen von Bethlehem nehmen Ruth schließlich als eine der ihren an. Sie bezeichnen ihren Sohn Obed, den sie zur Welt bringt, als Löser. Er sichert das Leben der beiden verwitweten Frauen, die beide ohne Kinder waren. Es ist die einzig realistische Möglichkeit für die beiden auf Zukunft und auf Heimat. Die Fremde, die Moabiterin Ruth, Schwiegertochter der Israelitin Naomi, wird zur Ahnmutter Jesu. Der Gott Israels wirkt in die Welt hinein und lädt ein, zu ihm zu kommen und auf Gerechtigkeit und auf Barmherzigkeit zu vertrauen. Wie lässt sich Fremdheit überwinden? Was braucht es, damit aus Fremden Freundinnen und Freunde werden können? Es braucht Recht und Gerechtigkeit. Das Recht der besonders Schutzbedürftigen, der Witwen, Waisen und Fremden ist ein wesentlicher Zug der Gesellschaft, die sich an Gottes Geboten ausrichtet. Diese Botschaft hebt die Erzählung von Ruth und Naomi und Boas über die idyllische Skizze einer am Ende doch noch glückenden Familie hinaus. Das Buch Ruth erzählt freundlich, aber auch klar: Die Fremde, der Fremde ist dein Nächster, denn er, denn sie ist wie du. Recht und Rechtschaffenheit sorgen dafür, dass das im Zusammenleben verankert wird, auch heute. Keine alte Geschichte und auch nicht nur eine Vision auf ein künftiges Leben, sondern etwas zum Leben. Die Spur, die gelegt ist, sind Spuren, in denen wir gehen können. Amen. Singen wir von künftigem und jetzigem 426.
Thank you.
Wir beten und wir singen zwischen den Bitten meine Hoffnung und meine Freude im neuen Liederbuch Nummer 180.
Gott in Zeit und Ewigkeit, aus deiner Hand kommen unser Leben und unsere Zeit. Du beschenkst uns mit wertvollen Minuten und Stunden, Tagen und Jahren. Wie kostbar ist die Zeit, die wir haben. Hilf uns erkennen, wo wir in unserer Zeit und mit unserer Kraft zu Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt beitragen können. Wir bitten. Gott voll Erbarmen, bewahre und behüte die Menschen, die wir lieben. Sei bei denen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Steh denen bei, die in Krankheit und mit Sorge leben müssen. Bleib bei denen, die mit Unruhe den nächsten Tag und seine Aufgaben erwarten. Schick den Trost und Hilfe. Schicke denen Trost und Hilfe, die um einen Menschen trauern. Gib uns die Kraft der Gewalt und dem Terror, das Miteinander aller Menschen guten Willens entgegenzuhalten. Wir bitten.
Gott des Friedens, mache die stark, die dem Frieden nachgehen. Beschütze die, die Krieg und Hass entgegentreten. Gedenke deiner Toten und bewahre sie in deiner Ewigkeit. Wir bitten dich für die Opfer des Terrors und Krieges, der Hamas im Gazastreifen. Für alle Kranken und Verzweifelten, für die Helfenden, für die, deren Not so groß ist. Wir bitten. Alle und alles befehlen wir in deine Hut und Acht, wenn wir im Namen Jesu bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im kleinen Liederbuch finden Sie die Nummer 178, Meine engen Grenzen.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 368,50 €. Und sie wird für die eigene Gemeinde eingesetzt. Haben Sie vielen Dank dafür. Unsere Württembergische Landeskirche empfiehlt, das heutige Gottesdienstopfer am Volkstrauertag, dem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, für die Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden einzusetzen. Zu dieser Arbeitsgemeinschaft zählen knapp 30 kirchliche Initiativen in Deutschland, die sich in der Friedensarbeit vor Ort in Deutschland und international engagieren, wie zum Beispiel die Aktion Sühnezeichen e.V. In diesen kriegerischen Zeiten sind die vielfältigen Bemühungen um Verständigung, um Konfliktbewältigung und für Begegnungen auch im internationalen Bereich von unschätzbarem Wert. Vielen Dank, wenn Sie mit Ihrem Gottesdienstopfer diesen Dienst kirchlicher Initiativen für den Frieden unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen. Zunächst am Mittwoch, dem 22. November, das ist ja der Buß- und Bettag, da findet der Gottesdienst hier wieder um 11 Uhr statt mit Pfarrerin Monika Renninger. Herzliche Einladung. Und am Buß- und Bettag abends finden gleich zwei Veranstaltungen statt. Um 19 Uhr hier in der Hospitalkirche eine Lesung mit Musik. Der Titel lautet »Dennoch breite die Arme aus«, ein poetischer Zwischenruf. Und am Abend um 20 Uhr, auch am Buß- und Bettag, findet in der Reihe »Bühne trifft Kanzel« im alten Schauspielhaus ein Theaterstück statt von Jasmina Reza, »Dreimal Leben«. Und nach dem Theaterbesuch findet wieder ein Nachgespräch mit Pfarrer Eberhard Schwarz und Mitgliedern der Produktion statt. Auch dazu herzliche Einladung. Dann am Donnerstag findet eine Quartiersführung statt. Meines Wissens nach ist sie aber bereits ausgebucht. Und dann natürlich herzliche Einladung auch zum kommenden Sonntag, zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und dann möchten wir Sie ganz besonders schon in der Vorschau zum ersten Adventsgottesdienst einladen. Und das wird auch ein besonderer Tag sein, denn da wird die 550 Jahre Grundsteinlegung der Hospitalkirche gefeiert. Das wollen wir zum Anlass nehmen, das besonders festlich auch zu begehen. Und der Tag wird mit dem morgendlichen Adventsgottesdienst beginnen, mit dem Kirchenkaffee danach, und nachmittags wird ein besonderer Vortrag mit dem Theologen und Professor Dr. Thomas Erne aus Tübingen stattfinden. Der wird einen prophetischen Blick in die Zukunft werfen und darüber nachdenken, wie kann die Kirche der Zukunft aussehen. Und den Abschluss dieses festlichen Tages bildet dann am frühen Abend ein Konzert mit Gregorianik und Elektronik mit der Schola Gregoriana Tübingen und der Schola Fox Feminea, auch aus Tübingen. Halten Sie sich diesen Tag schon mal frei und ganz herzliche Einladung dazu. Und alle näheren Details zu den Veranstaltungen können Sie Ihrem Liturgieblatt entnehmen.
Eine weitere Einladung: am kommenden Sonntag, am Abend des Ewigkeitssonntags, wird um 18 Uhr im Hospitalhof das Abschlusskonzert eines Musikprojekts des Rates der Religionen sein. Ein gemischter Chor aus muslimischen, christlichen, jüdischen und nicht konfessionellen Menschen musiziert zusammen. Das ist ein besonderes Ereignis. Es ist die Folge und der Schluss einer mehrteiligen Reihe und eine sehr herzliche Einladung dafür, auch ein Signal in diesen Zeiten, wie wichtig und wie tief das Zusammenleben sein kann, wenn Menschen guten Willens sich zusammentun. Nächsten Sonntag um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Nachher noch die Einladung zum Kaffee nach der Kirche, wie immer gegenüber im Hospitalhof. Wir freuen uns, wenn Sie noch Zeit füreinander haben und fürs Gespräch. Und nun singen wir als Lied vor dem Segen ein Volkslied aus Israel. Das ist nicht ganz leicht zu singen. Wir hören es auch gleich mal als Melodie vorweg, aber, glaube ich, ein wichtiges Friedenszeichen, ein Hoffnungslied, ein Sehnsuchtslied. Bashana haba'a neshefala mirpeset vanispor tziborim nodedot. Yeladim bechufsa yesachaku tofeset bein habayit ubein hasadot. Ot tir'eh, ot tir'eh kama tov yehiye. Bashana, bashana haba'a. Wir singen es aber auf Deutsch. Und jetzt hören wir einmal die Melodie vorweg und dann wir stehen dazu auf und singen die beiden Strophen. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.